Hier ist Radio 1 mit dem Medienmagazin. Ich habe es schon gesagt, parallel läuft in München in einem Theater eine, ja, wenn man so will, Radioveranstaltung, aber umgewidmet als Kongress. Der Zündfunk, seit 1974 on air, das ist so ein, zuerst gestartet als Jugendmagazin beim Bayerischen Rundfunk, jetzt sagt man wohl, glaube ich, Szene-Magazin dazu auf Bayern 2, macht einen Netzkongress und ich kenne nur eigentlich einen Netzkongress, muss ich ehrlicherweise sagen, das ist die Republika in Berlin, aber vielleicht ist das ja auch nur so meine berlinzentristische Gedankenwelt, die sich da artikuliert. Aber das Ganze überprüfenderweise ist vor Ort, ich hatte schon angekündigt, dass wir darüber berichten werden, Daniel Buß, hallo.
Hallo, hallo.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist das tatsächlich ein Versuch, den Netzkongress Republika zu kopieren?
Also erstmal, das Ding ist deutlich kleiner. Es ist auch erst die dritte Ausgabe, aber es sind immerhin schon 700 Teilnehmer hier. Das Ganze findet statt hier in einem Theater. Der Saal ist voll, wenn auf der Bühne Programm ist. Aber ja, die Republika ist irgendwie das Vorbild. Das hat mir auch Zündfunkchef Jan Heyermann erklärt.
Die Republika hat einen irren Ruf, da müssen wir uns nichts vormachen, das sind große Fußstapfen, aber es ist so ein bisschen der Versuch, tatsächlich sowas auch im Süden der Republik zu etablieren. Und ich glaube, letztes Jahr haben die Leute auf der Republika ja gesagt, als sie dann von dem Netzkongress gehört haben und der schon im zweiten Jahr war, das ist ja die Republika im Süden, also die Südpublika, und das fand ich dann schon auch einen kleinen Adelstitel.
Und man muss auch sagen, die Macher der Berliner Republika sind da, oder der Macher schlechthin, Markus Beckedahl, der Netzaktivist, eröffnete hier die Veranstaltung mit einer Keynote. Er ist ja der Landesverräter AD, muss man sagen. Die Ermittlungen gegen ihn und seine Kollegen sind auch eingestellt worden, aber nur die gegen ihn und seinen Kollegen. Und Beckedahl nutzte die Bühne hier, um auch zu werben, letztlich Blogger, die auch nebenjournalistisch arbeiten, aber weiterhin recherchieren. Die seien gefährdet, und das hat er den Kollegen des Zündfunk auch hier erklärt.
Wir hatten Glück, André Meister und ich sind festangestellt, wir haben Presseausweise, aber wir haben in unserer Redaktion auch einige, die nicht angestellt sind, die journalistische Pflichten und Standards einhalten, aber die das ehrenamtlich machen. Und die sind wiederum nicht geschützt von vielen Pressefreiheitssachen, weil sie nicht berufsmäßige Journalisten sind. Also diese Berufsmäßigkeit muss auf jeden Fall aus den Gesetzen raus, weil in heutigen Zeiten sollten alle quasi von der Pressefreiheit profitieren, die sich selbstverständlich auch an journalistische Standards und Pflichten halten.
Ja, und das Problem ist so ein bisschen, dass diese politischen Signale hier noch niemand richtig draußen wahrnimmt. Es wird getwittert, natürlich, der BR nutzt auch den Hörfunk, klar auch den Zündfunk natürlich als Bühne, aber so ein bisschen der Indikator für die Politik sind ja die Nachrichtenagenturen. Die Republika wird inzwischen rauf und runter getickert. Vom Zündfunkkongress habe ich noch nicht viel, ehrlich gesagt gar nichts wahrgenommen. Und das heißt, die Forderung erreichen vermutlich die Politiker in Berlin hier gar nicht. Das ist so ein bisschen wie vor 10 Jahren, als die Republika auch losging.
Ich hoffe, der eine oder andere Politiker jetzt in Berlin hört aus der Medienstadt Potsdam dir weiter zu. Das Programm ist ja deutlich schlanker als bei der Republika. Ein Strang und nicht 7 oder 8 Parallelveranstaltungen. Ich finde das ja persönlicherweise dann doch sehr charmant, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren kann. Was hast du dir denn angehört?
Also ich habe mir zum Beispiel angehört eine Diskussionsrunde, die war relativ dünn besetzt, aber umso interessanter, muss man sagen, Literatur in der total überwachten Welt. Da ging es nicht etwa, wie ich eigens angenommen hatte, um die Datensammelwut digitaler Lesegeräte, also der Kindles dieser Welt, ob die nun checken, wer wann was liest, wo aufhört, was überspringt, was fertig liest, sondern um die Frage, wie sich Geschichten verändern würden, wenn zu der Zeit, in der die Handlung spielt, die Totalüberwachung schon da gewesen wäre. Also was wäre etwa aus dem Herr der Ringe geworden, wenn es in Mordor die Vorratsdatenspeicherung gegeben hätte oder in anderen Geschichten. Darüber hat sich eben hier der vortragende Hacker Michael Schommer Gedanken gemacht.
Überwachung wird aus meiner Sicht manche Literaturgenres killen, zum Beispiel den Thriller oder den klassischen Kriminalroman. Die Suche nach dem Täter brauchen wir gar nicht mehr, weil alle Daten sind ja schon da.
Du hast das skizziert bei dem Schweigen der Lämmer. Was wäre das Ergebnis?
In meiner Version gibt es da gar keinen Hannibal Lecter mehr. Den brauchen wir überhaupt nicht mehr, weil unterm Strich kann die Clarice Starling abfragen, wer war zu den Tatzeitpunkten mit seinem Handy eingebucht am Tatzeitort, wer ist aufgefallen oder wer ist fotografiert worden von der Mautbrücke. Und die muss die Daten dann nur korrelieren und hat dann 2, 3, 5 Verdächtige und die werden dann einfach mal einkassiert. Da muss man gar keinen großen Aufwand mehr treiben und 500 Seiten oder 600 Seiten lang mitfiebern. Wer war das jetzt? Wer könnte da tatsächlich der Täter sein?
Und dann war auch das große Thema jetzt dieser Wochen die Hasskommentare, das Schlagwort Hate Speech, also das, was letztlich, naja, Rechtsextreme posten, aber auch die sogenannten besorgten Bürger. Und die Frage, die hier auch diskutiert wurde, wie auf so vielen Kongressen derzeit ist, wie kann das ein Ende finden, dieses Pöbeln, diese Gewaltaufrufe, rechtsextreme Postings. Und Linus Neumann vom Chaos Computer Club hat hier seine ganz eigenen Ideen vorgebracht. Ich habe ihn dann anschließend nochmal gefragt.
Eine der vielen Möglichkeiten ist es natürlich, den Leuten heimlich die Öffentlichkeit zu entziehen, sodass ihre Kommentare zwar ihnen selbst, aber anderen nicht mehr angezeigt werden, sodass sie weniger Reaktionen bekommen. Eine andere Möglichkeit ist es, durch einige technische Kniffe den Menschen einfach den Besuch meiner Seite und das Kommentieren komplizierter und unangenehmer zu gestalten. Aber zentral geht es darum, die richtigen Anreize zu setzen, denn momentan sind Aufregung und Aufmerksamkeit die Anreize, die diese Online-Debatten steuern und die führen auch zu diesen relativ verheerenden Kommunikationsformen, die wir heute sehen.
Also seine zwei Ansätze sind, naja, relativ simpel, entweder Kommentare unsichtbar schalten für den Rest, also der Kommentierer denkt, der Kommentar steht noch auf der Seite, er hebt also nicht den Vorwurf, dass da irgendjemand was lösche, also werde nicht weiter provoziert, oder vor der Freischaltung von Kommentaren, wenn man etwas in das Textfeld eingegeben hat, dass dann, naja, komplizierte Rechenaufgaben gestellt werden, dann verlieren Nervensägen, die nicht wirklich etwas sagen wollen, vielleicht auch die Lust. Und in Berlin lobbyiert ja Facebook derzeit gerade zu dem Ansatz Counterspeech. Da geht es also darum, Facebook hofft, dass Nutzer Gegenkommentare setzen, Gegenrechte sozusagen dagegenhalten. Daran wiederum glaubt Neumann vom CCC nicht, denn wenn dann dagegen gehalten würde, das würde ja die Hass posten, dann noch mehr provozieren.
Das war Dani Buß vom Zündfunk-Netzkongress, zurzeit gerade in München noch stattfindend. Was mich allerdings aus deinem Bericht am meisten interessiert hat, ist die Tatsache, dass, wenn das so weitergeht mit der Überwachung, der Krimi ausstirbt. Das ist eine wirklich interessante These. Vielen Dank.
Ja, also es war ja schon so, dass dann der Kollege, der das hier vorgetragen hat, dann auch sagte, es gibt ja auch neue Stoffe. Also sozusagen derjenige, der die Überwachung unterwandert, das ist ja neuer Stoff für Literatur.
Na, ein Glück. Dankeschön, Dani.
I guess for now you've got the last laugh.
I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent, truly.